Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Dennis Horn.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Framing, wie unsere Wortwahl die politische Debatte prägt.
Creating, wie Instagram einen Angriff auf YouTube startet.
Tutzing, wie wir in diesem Jahr die Tutzinger Radiotage begleiten.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Marc Specht. Er ist Manager bei Viacom und hat gestern Nachmittag das Aus für den Musikkanal Viva bekannt gegeben. Ende diesen Jahres ist Schluss. Specht sagt im Interview auf dwdl.de, Zitat, natürlich ist uns das schwer gefallen. Viele der Mitarbeiter sind ja selbst mit der Marke aufgewachsen oder haben sogar einst bei Viva ihre Karriere begonnen. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber müssen auch anerkennen, dass MTV die stärkere Marke im Musikmarkt ist.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dennis Horn und den Viva-Moderatoren der ersten Stunde.
Mein Name ist Heike.
Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mola.
Kurz, wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen, okay?
Wir sind euer Fernsehen, eure Sprache, eure Farben und vor allem eure Musik.
Und jetzt kommen wir zur Sache. Wir haben lange überlegt, wen wir hier für euch als Ersten präsentieren, welchem Clip die Ehre zuteil wird, als Number One zu laufen, als Premiere auf Viva. Ganz klar, dass wir uns für eine Band entschieden haben, die so ist wie wir.
Und welche Band das war, Herr Pähler, das bewahre ich mir als Frage gleich noch für die Köpfe auf.
Okay.
Bitte in der Zeit nicht recherchieren.
Okay, ich wollte googeln schon.
Nein, ja,
okay,
mach ich nicht.
Okay, okay.
Also, Viva, Heike Makatsch, Nils Buckelberg, Mola Adebisi sind dort groß geworden. Aber auch Stefan Raab, Sarah Kuttner, Oliver Pocher, Klaas Häufer Umlauf, Charlotte Roach, Matthias Obtenhövel, Janine Reinhardt, Alexandra Bechtel, Johanna Klum, Minkay Panty, Tobias Schlegel, Jessica Schwarz und Colleen Ulmen-Fernandes. Was für eine Liste, oder?
Wahnsinn.
Viva und diese Riege an Moderatorinnen und Moderatoren, das war ein Stück Jugend, ein Stück Popkultur, aber auch ein Sender, der, also wenn man mal ehrlich ist, schon seit vielen Jahren ja tot ist eigentlich. Deshalb tut der Abschied mir auch kaum noch weh. Das Musikfernsehen ist überholt und Viva war am Ende eh nur noch eine seelenlose Hülle. Es hat eben alles seine Zeit.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Sprachmagazin.
Die Talkshows in diesem Land müssen sich jetzt seit einer ganzen Weile den Vorwurf anhören, sie würden selbst so ein bisschen auch Politik machen. Und zwar mit der Auswahl ihrer Themen. Ein Teil dieses Vorwurfs ist, dass es viel zu oft um die Flüchtlingsdebatte geht und dass die Talkshows so dabei helfen würden, den Diskurs nach rechts zu verschieben.
Das wollen die Macher der öffentlich-rechtlichen Talkshows so natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Vor allem die Hart aber Fair-Redaktion nicht. Deren Redaktion hat nämlich Anfang des Monats bei Twitter geantwortet, dass man in der Sendung auch schon übers Bienensterben, über Pflege, über Armutslöhne, die Reichtumsverteilung und Plastik im Meer diskutiert habe.
Aber es ging Anfang dieses Monats eben auch wieder über geflüchtete Menschen bei Hart aber Fair. Und die Sendung trug den Titel Flüchtlinge und Kriminalität. Und das hat satte Kritik gegeben, Flüchtlinge und Kriminalität, als gehöre das automatisch zusammen. Stichwort Framing.
Und es hat nicht lange auf sich warten lassen. Da kam auch schon der nächste Tweet der Hart aber Fair Redaktion. In dem schrieb sie, Framing, als Journalisten können wir mit diesem Begriff wenig anfangen. Wir versuchen das, was Menschen beschäftigt, so darzustellen, wie es ist.
Ob das nun wirklich so ist? Elisabeth Wehling ist Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin. Sie lehrt und forscht in Kalifornien an der Universität Berkeley, ist zurzeit in Hamburg unterwegs und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Wenn Hart aber Fair sagt, Framing können wir nichts mit anfangen, was sagen Sie?
Dann ist, muss ich leider sagen, empirisch naiv, ergo wenig Kenntnis über die Kognitions- und Kommunikationsforschung aus dem Bereich, ganz offensichtlich.
Jetzt habe ich manchmal den Eindruck, wenn man unter Journalisten über das Thema spricht, dann müssen wir ja oft noch ganz von vorne bei Adam und Eva quasi anfangen. Denn nicht alle haben Kommunikationswissenschaften studiert, auch keine empirischen Erkenntnisse dazu gelesen. Was genau steckt denn, wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen tatsächlich und eine Definition voranstellen und hinter dem Begriff Framing?
Absolut. Hinter dem Begriff Framing, also erstmal im Deutschen bedeutet Framing ja Rahmen oder einen Rahmen setzen. Und dahinter steht eine relativ einfache Gegebenheit über das menschliche Denken, nämlich wann immer wir die Welt wahrnehmen, wann immer wir Fakten präsentieren, präsentiert bekommen, aktiviert unser Gehirn ganz automatisch, ohne unser Zutun, ein Frame, also ein Deutungsrahmen, der sich aus unserer Welterfahrung speist. Also aus all den alltäglichen Dingen, die wir erleben. Zum Beispiel, wie sich eine Wasserwelle anfühlt, was für ein Druck entsteht, wenn Wasser auf einen zuströmt und so weiter. So. Solche Konstrukte sind Frames. So. Und diese Frames werden jetzt in politischen Debatten über Sprache aktiviert und geben dann unserem Gehirn vor, wie wir eine Situation wahrnehmen. Und bei dem Beispiel, das ich jetzt gerade angesprochen hatte, natürlich, worauf beziehe ich mich? Ich beziehe mich auf die Flüchtlingswelle oder auch den Flüchtlingsstrom. Was macht unser Gehirn? Es sagt uns sofort, hier geht es um eine Bedrohung, hier kommt etwas auf uns zugedonnert, es ist eine Naturkatastrophe. Das ist Framing. Und vielleicht, um es nochmal nachzuschieben. Ich sage empirisch naiv, relativ bewusst aus folgendem Grund. Natürlich kann nicht jeder Journalist Kognitionsforscher sein, das ist auch nicht der Anspruch. Aber ich denke schon, gerade wenn wir es zu tun haben mit einem so immens relevanten Thema und gerade wenn man eine Redaktion hat, die sicherlich die Ressourcen hat, auch mal nachzuschauen genauer, sich auch mal zu beschäftigen. Und vielleicht, wenn das Wort Framing dann irgendwo fällt, mal nachzugucken, was ist eigentlich genau Framing und was hat es damit auf sich, bevor man, ich sag mal, lostwittert und sagt, nein, das weiß ich von mir und das kann nicht sein, einfach da vielleicht einen Moment nochmal draufschauen, was wir heute wissen über das Gehirn, über Sprache, über Politik und dann vielleicht die Sache ein bisschen anders einordnen.
Das schauen wir jetzt gleich auch nochmal genauer drauf, wo genau da das Problem liegt, auch im Zusammenhang mit den Talkshows. Aber erstmal so das rein Menschliche. Können wir uns, kann ich mich dem überhaupt so einfach entziehen und diesen Schritt zurückmachen? Denn in so Deutungsrahmen bewegen wir uns ja eigentlich den kompletten Tag als Menschen, oder?
Ständig, ständig. Und da sprechen Sie etwas ganz Zentrales an. Wir nutzen Frames jeden Tag überall. Wir nutzen Frames, wenn wir beim Bäcker Brötchen kaufen, wir nutzen Frames, wenn wir mit dem Auto an der Tankstelle tanken, wir nutzen Frames wirklich in jedwedem alltäglichen Moment, ständig, ständig, ständig. Und insofern, sich all diese Frames immer bewusst machen zu wollen, das wäre völlig, völlig unmöglich. Aber wenn wir in der Politik streiten, dann streiten wir immer nicht über die Fakten, sondern über die Deutung der Fakten. Das ist eine Kernwahrheit über politisches Miteinander. Wir streiten über Ursachen und Lösungen einer Faktenlage, die uns allen objektiv zugänglich ist. Also wir streiten nicht darüber, wie viele Schutzsuchende sind zu uns gekommen, sondern was ist der Ursprung, was ist die Lösung, wie gehen wir damit um. Das heißt, wenn wir politisch sauber miteinander argumentieren wollen, wenn wir politisch offen diskutieren wollen, wenn die Journalisten wirklich mal den Politikern ja auf den Mund, in den Kopf schauen wollen und so weiter, dann muss man sich die Framings tatsächlich bewusst machen und es gibt eine ganz einfache Regel. Sie können Frames mit 3 Schritten recht schnell erkennen. Schritt Nummer 1, Sie trennen das alltägliche Wort vom politischen Konzept. Beispiel Klima, Wandel. Wandel, Sie schauen sich einmal an im Alltag, was ist Wandel? Ist was Neutrales. Ich kann mich zum Positiven wandeln, zum Negativen. Da steckt keine Verschlechterung drin, keine Gefahrensituation. Das heißt, jetzt haben Sie Einblick in die Frage, was aktiviert mein Gehirn eigentlich, wenn es das Wort Wandel hört? So, jetzt wissen Sie Bescheid. Jetzt gehen Sie zurück, gehen zurück auf das politische Feld und sagen, gut, wenn ich jetzt sage, das Klima wandelt sich, was sage ich damit eigentlich? Alles das, was ich im Alltag mit dem Wort Wandel assoziiere. Und so unkompliziert kann es sein. Natürlich gibt es komplexere Fälle, aber wenn wir morgens die Zeitung lesen, wenn wir diskutieren, wenn wir zum Beispiel ein Interview mit einem Politiker führen, in Ihrem Fall, eher Sie als ich natürlich, dann machen genau solche Übungen natürlich wahnsinnig viel Sinn.
Vielleicht schauen wir jetzt nochmal tatsächlich auch konkreter auf die Medien und politischen Debatten, die wir schon angesprochen haben vorhin. Also da diskutieren wir ja ganz viel über Schlagworte, die von Politikern genutzt werden. Beispielsweise Markus Söder spricht von Asyltourismus. Wir haben schon häufiger, das Begriff haben Sie auch gerade schon genannt, insbesondere auch aus Reihen der AfD, den Begriff der Flüchtlingswelle wahrnehmen müssen, mit dem quasi um sich geworfen wird und auch tatsächlich dann Gegenstand von Talkshows werden, weil darin eben genau darüber diskutiert wird. Oder auch Talkshow-Titel, in denen die Frage aufgeworfen wird, sind Geflüchtete eine Bedrohung? Das ist ja möglicherweise auch schon etwas, was gewisse Vorfestlegungen intendiert. Wie viel Kalkül, glauben Sie, steckt denn eigentlich, insbesondere auch gerade bei den politischen Vertretern, hinter dieser Begriffswahl?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt sicherlich Politiker, die sich genau überlegen, was für einen Frame aktiviere ich mit meinen Wörtern. Und wenn wir jetzt, Sie haben eben schon angedeutet, den Blick Richtung CSU und Bayernwahlkampf, da scheint offensichtlich viel Überlegung hineinzufließen in solche Begriffe, die ja höchst subtil, nicht nur ganz offensichtlich, sondern auch ganz subtil Dinge suggerieren. Zum Beispiel, ich nehme mal den Begriff des Asyltourismus. Wenn man im ersten schnellen Angang sich diesen Begriff anschaut, Asyltourismus, dann denkt man vielleicht Sonne und Strand und Meer und so. Aber wenn man noch mal eine Schicht tiefer gräbt und sich überlegt, was steckt eigentlich drin in dem Frame, in dem Deutungsrahmen von Tourismus oder in den Urlaub fahren, es steckt nämlich was viel Wichtigeres drin als Sonne und Strand. Und das ist die Realität, dass man erstens freiwillig fährt und zweitens für begrenzte Zeit fährt, weil man nämlich drittens zurückkehrt. Was impliziert dieser Frame, was suggeriert er unserem unbewussten Denken, was aktiviert er in unserem Gehirn? Die Idee, dass der Geflüchtete zurückkehren kann, zum Beispiel einen Ort hat, an den er zurückkehren kann. Und zumindest für die Schutzsuchenden aus Aleppo meinetwegen, trifft das natürlich nicht zu faktisch. Und das sind so die Geschichten, die da hinter den Kulissen laufen. Und deswegen denke ich, da hat jemand schon sehr gut nachgedacht, was er sagt.
Sind Politiker, oder Sie sagten gerade, Politiker sind nicht durch die Bank weg Framing-Profis. Sie sagten, das ist sehr unterschiedlich. Besteht da also auf der anderen Seite bei Politikern, die das nicht so nutzen, Nachholbedarf, um gegen solche Begriffe wie Asyltourismus oder die Flüchtlingswelle auch Gegenakzente zu setzen?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und da sind wir bei einem ganz elementaren Problem. Teil des Framings, also wir haben ja in den letzten 2-3 Wochen, Sie hatten das schon angesprochen, nach dem Tweet der Hart aber Fair-Redaktion ist ja Framing nochmal so ein bisschen besprochen worden vielerorts. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es zum Teil missverstanden wird. Ich habe den Eindruck, dass nicht wenige Framing deuten als das Schmuddelkind der politischen Kommunikation. So eine Art von Manipulationstechnik oder Slogantechnik. Und diese Bewertung des Framing ist ja völlig falsch. Wieso? Weil alle framen. Das heißt, eine, ich sag mal, eher progressive Partei, die sagt, wir müssen schauen, wie wir die Flüchtlingsströme eindämmen, die framed auch, und zwar innerhalb der Gedankenwelt des politischen Gegners. So, Alternative, sie kann sprechen von den Menschen auf der Flucht, von Schutzsuchenden. Und dann wäre sie natürlich allein von der ideologisch-moralischen Grundhaltung viel mehr bei sich. Das heißt, die Idee, dass Framing ein etwas schmuddeliges Schlagwort ist, mit dem man mal eben versucht, ein bisschen Stimmung zu machen, die ist völlig falsch. Framing ist viel komplexer.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal uns ein bisschen lösen von der reinen Begrifflichkeit, also auch nochmal auf die journalistische Ebene gehen. Was würden Sie sagen, ist da das Problem, das gerade auch im Kontext der Talkshows da gegenwärtig wird? Wo liegt da das Framing? Also ist das dann die Auswahl der Themen, darin, wie man die auch benennt oder wie man dann auch inhaltlich mit ihnen umgeht?
Sowohl als auch. Also wir unterscheiden in der Forschung, dass das Framing das Themen vorgibt, also dass die Frage beantwortet, was diskutieren wir eigentlich gesellschaftlich, und das Framing, das dann genutzt wird innerhalb einer Diskussion. Und natürlich ist die Auswahl von Themen ein Prozess des Framings, weil man damit in der Denke der Mitbürger und Mitbürgerinnen ein bestimmtes Thema wahnsinnig groß machen kann. Wenn ich jetzt in einer Talkshow diskutiere und debattiere und beispielsweise als vermeintlich objektiver Moderator konsequent durch, lassen Sie es 60 Minuten sein, durch 60 Minuten hindurch das Wort Flüchtlingsstrom benutzen würde, dann wäre ich meinem Anspruch der Objektivität nicht treu gewesen, sondern ich würde argumentieren in einem bereits ideologisch vorgefärbten Frame.
Was mit Medien? Das Framing-Magazin.
Jetzt beschleicht mich doch schon irgendwie die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, wenn wir hier über das Framing sprechen und diese Begriffe die ganze Zeit ja auch wiederholen, wie Asyltourismus, Flüchtlingswelle. Damit treiben wir das ganze Spiel ja auch im Grunde nur noch weiter, oder?
Ja, also man muss natürlich, wenn man es ganz, ganz hart sagt, dann haben Sie recht. Indem wir diese Begriffe diskutieren, aktivieren wir sie. Und wann immer man ein Wort aktiviert, das kann man wunderbar im Gehirnscan nachvollziehen, wird genau das Gleiche aktiviert im Gehirn, als würde man das Wort nicht negieren. Also wenn Sie bei uns im Gehirnscan drin liegen und ich gebe Ihnen den Satz, greifen Sie nicht nach dem Glas oder greifen Sie nach dem Glas, dann tut Ihr Gehirn ein und dasselbe. Das Gehirn macht gar keinen Unterschied zwischen einer Negierung und einer Nichtnegierung. Insofern muss ich Ihnen leider recht geben.
Ich habe auch das Gefühl, uns begegnet im Journalismus jeden Tag irgendwie neuer dieser Begriffe. Heute Morgen zum Beispiel hat sich Markus Söder im ZDF-Morgenmagazin darüber beschwert, dass wir in den letzten 2-3 Jahren in Deutschland in einer Belehrungsdemokratie leben würden. Wenn ich jetzt so ein Interview führe, da taucht völlig unerwartet so ein Begriff auf. Was mache ich da eigentlich?
Ja, das ist eine spannende Frage, denn da sind Sie in einem Moment, da müssen Sie reagieren, Sie müssen schnell reagieren und zwar aufgrund Ihrer Werte als Journalist. Ja, Sie werden angegriffen dafür, dass Sie Sprache aufbringen und diskutieren wollen und das heißt, Sie müssen sofort eigentlich aus dem Ärmel geschossen sagen können, Herr Söder, wieso frage ich Sie das? Weil wir verbindlich miteinander umgehen, weil es eine Rechenschaftspflicht gibt bei uns in unserer offenen Demokratie, nicht nur bezüglich von Taten, sondern auch bezüglich von Worten. Wir leben in einer Verbindlichkeitsdemokratie. Und indem Sie uns sagen, was Sie rund um die Asyldebatte für Schlagwörter nutzen, haben Sie natürlich die Verbindlichkeit, das auch zu erklären. Anders formuliert, zeig mir deine Worte und ich sag dir, was du vorhast. Also auch für Sprache muss man Rechenschaft ablegen, natürlich in der Politik. Und da kann ein Journalist sofort reagieren und sagen, ich kenne meine Werte und ich stelle Ihnen diese Frage, denn wir leben in einer Verbindlichkeitsdemokratie. Erklären Sie doch mal diesen Begriff. Und zweitens, in aller Kürze, als Journalist immer darauf achten, nicht nur im Moment auf Framings zu reagieren, sondern auch langfristige Framing-Cluster erkennen. Also zum Beispiel sich nach so einer Sendung zurücklehnen, eine Stunde Zeit nehmen, einmal durchrecherchieren, wie kommt mir dieses Wort eigentlich bekannt vor? Belehrungsdemokratie, woran erinnert mich das? Und dann merken, das erinnert mich an die Verbotspartei, das erinnert mich an die politische Korrektheit, das erinnert mich an die Regulierungen, das erinnert mich an ein ganzes Cluster von Begriffen, das von eher konservativen Parteien traditionell genutzt wird, um die Idee der Empathie, des Miteinanders, der Offenheit vielleicht auch manchmal ein bisschen in den Hintergrund zu stellen, zu sagen, nein, zum Beispiel beim Thema Verbotspartei, es geht hier nicht um den Schutz von der Umwelt, es geht nicht um den Schutz von Menschen, es geht darum, Verbote auszusprechen. Da gehört die Belehrungsdemokratie rein ideologisch und das ist ein Framing-Cluster.
Aber das ist schon ganz spannend, weil im Grunde, wenn jetzt jemand solche Begriffe oder mit solchen Begriffen dann im Interview um sich wirft, hat er ja schon die ganze Zeit die Kontrolle darüber, das Interview zu steuern, wenn ich mich dann nämlich nicht irgendwie verhalte wie bisher und einfach die nächste Frage stelle und den Begriff ignoriere, wie das jetzt auch mit Asyltourismus in den vergangenen Wochen in einigen Interviews passiert ist. Karin Mioska zum Beispiel hat das unwidersprochen so stehen lassen. Mhm. Wenn ich jetzt darauf eingehe, auch schon im Interview, befinde ich mich ja plötzlich in so einem Klein-Klein um Begriffe wieder. Rede ich dann überhaupt noch über die eigentliche Sache?
Ja. Ja, unbedingt. Die eigentliche Sache wird ja über die Sprache definiert. Also wir können es ja mal kurz beispielhaft aufmachen an dem Begriff Asyltourismus. Herr Söder sagt im Begriff Asyltourismus. Dann sage ich als Journalistin, Herr Söder, Sie benutzen gerade den Begriff Tourismus. Soweit ich weiß, wenn man in Urlaub fährt, dann hat man ein Zuhause, an das man zurückkehrt. Halten Sie das denn für faktisch zutreffend mit Bezug auf die Syrienflüchtlinge? Jetzt würde mich interessieren, wenn Sie so über die Situation denken, was für Politik Sie dann für diese Schutzsuchenden vorschlagen.
Jetzt ist das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ein Stück weit ja der idealtypische Umgang mit solchen Framings. Also sowohl in der direkten Situation, als auch, was Sie vorhin beschrieben haben, die nachgelagerte Reflexion der eigenen Arbeit, der Gesprächsführung etc. Woran liegt das, glauben Sie, dass das aber in der Praxis oft doch eben anders aussieht? Und selbst, wir hatten gerade das Beispiel, das wollen wir gar nicht auf einzelne Namen zeigen, aber Karin Mioska, sollte man vermuten, ist ja durchaus eine gestandene Journalistin.
Ich glaube, dass ganz generell, wenn wir uns die politischen Debatten anschauen über die letzten Jahre, im Journalismus zu viel reaktiv kommuniziert wird und zu wenig proaktiv. Ich glaube, dass die Angriffigkeit im Journalismus sich oftmals darauf lenkt, Wörter aufzugreifen und zu negieren und dann meinetwegen ein paar Tage lang zu sagen, wir haben keinen Asyltourismus, Asyltourismus gibt es nicht und so weiter und so fort, anstatt proaktiv reinzugehen und zu sagen, okay, Moment, wie gesagt, Tourismus impliziert, es gibt eine Heimat, in die die Syrienflüchtlinge zurückkehren können. Das scheint faktisch nicht der Fall zu sein. Lassen Sie uns mal mit Herrn Söder ein Interview darüber führen, wie er eigentlich diese Situation politisch einordnet und was er vorhat. Das heißt, natürlich kann ich als Journalist, als Journalistin proaktiv Themen setzen und eigene Frames setzen, denn das ist die Wahrheit der Situation. Journalisten und Journalistinnen framen ständig. In jedem Gespräch, in jedem Interview, in jedem kommunikativen Miteinander. Und insofern ist da wirklich wahnsinnig viel Raum, nochmal auszubauen, raus aus dem Reagieren, raus aus diesem über jedes Stöckchen springen kommunikativ und rein in einen etwas angriffigeren vielleicht und auch sprachbewussten, kritisch proaktiven Journalismus, der eben solche Wörter nicht nur nicht durchgehen lässt, sondern solche Wörter aufgreift und zum Thema macht. Denn solche Wörter müssen ein Thema sein, denn in der Politik ist Sprache Handeln. Sprache ist Meinungsmache, ist Stimmung. Sprache ist das, was an der Wahlurne entscheidet, wer die politische Führung übernimmt und wie die Welt gestaltet wird.
Wir haben jetzt diese Woche angekündigt, dass wir über Framing sprechen in dieser Sendung, haben das getwittert und dann gab es auch da schon so ein paar Antworten dazu und ich fand ganz spannend, dass da auch so ein Ansatz oder so eine Frage dabei war, das zu relativieren. Also wir diskutieren jetzt viel über das Framing, gerade nach diesem Tweet der Hart aber Fair Redaktion, jetzt stürzen sich viele auf dieses Thema und dann kam die Frage, ist denn das eigentlich das einzige und zentrale Problem? Also müssen wir nicht auch vorsichtig sein, uns jetzt nicht zu sehr aufs Framing zu konzentrieren, die Debatte darüber und darüber andere Dinge nicht zu vergessen, die vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Also Faktencheck, Recherche, Handwerk und so weiter und so fort.
Also ich glaube nicht, dass unsere Medienlandschaft Gefahr läuft, zu viel über das Framing zu diskutieren. Ich glaube, die Diskussion setzt gerade an und sie ist dringend notwendig. Ich denke, dass Framing nicht gegen Faktenchecks ausgespielt werden sollte. Ich denke, dass niemand wirklich so in Schwarz-Weiß über diskursives Miteinander denken sollte, dass es entweder das Framing ist oder der Faktencheck oder die Frage, wie geht es unseren Medieninstitutionen in Deutschland, wie geht es unserem gemeinsamen freien Rundfunk, wie geht es anderen Medien. Also ich glaube, ein wirklich sinnvoller Blick auf unsere Debatten ist einer, der wohlwollend alle wichtigen Aspekte sich anschaut, sie ernst nimmt. Und da gibt es tatsächlich im Bereich des Framing empirischen Nachholbedarf. Und insofern bin ich froh, dass wir diese Diskussion, diese Debatte führen und würde solchen Mitbürgern, Mitbürgerinnen immer sagen, es ist doch im Leben nie so, dass in jedwedem Kontext, in jedweder Situation nur eine Sache wichtig ist. Immer ein Zusammenspiel von vielen.
Vielleicht zum Schluss mit Blick auf die Debatte. Manche stutzen ja doch schon auch beim Begriff des Framings. Gibt es da eigentlich auch ein deutsches Wort für?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wissen Sie, also das Framing ist ja schon eine wahnsinnige Vereinfachung aus der Wissenschaftssicht. Als ich dieses Buch geschrieben habe, da habe ich sehr bewusst einfach nur politisches Framing als Schlagwort gesetzt. Ich kriege da zum Teil mit Kollegen aus der Forschung echt Ärger, weil das ein Großbegriff ist, der sehr, sehr ungenau eigentlich ist. Aber er fasst erstmal ganz gut zusammen ein Feld von ungefähr 10 unterschiedlichen Formen des Framings, die wir kennen und erforschen. Nun hätte ich natürlich, und ich hatte ehrlich gesagt diese Diskussion auch mit einigen Bekannten und Freunden, als das Buch dann rauskommen sollte, zu Beginn 2016, lag natürlich die Frage auf dem Tisch, gehst du aufs Deutsche? So, schreibst du jetzt politische Deutungsrahmen oder politisches Rahmen? Und Sie kennen das vielleicht aus der Wissenschaft. Wissenschaft ist heute sehr, sehr global, sehr über die Länder hinweg und zumeist auf Englisch, zumal wenn man wie ich seit über 10 Jahren an der englischen Universität arbeitet. Und mir war einfach deutlich, wenn ich das Wort Framing nicht nutze, dann weiß erstens der Fachkollege nicht, was ich da eigentlich anstelle. Der würde sich dann wirklich sozusagen gar nicht mehr einkriegen vor Übersimplifizierung. Und zweitens, und das ist ja auch wichtig, meine Leser, also wir alle, die wir jetzt auch miteinander diskutieren, zum Beispiel unser Interview heute Abend, wenn Sie jetzt weiter, ich meine, wir haben 20 Minuten miteinander gesprochen, wenn Sie jetzt weiterlesen wollen, wenn Sie sich informieren wollen, wenn ich zum Beispiel sage, der Journalismus ist empirisch naiv, ein bisschen, mit dem, ne, Bereich Framing. Und dann sagen Sie, na gut, Frau Willing, jetzt will ich mal wissen, was Sie eigentlich genau meinen. Dann können Sie jetzt reingehen in die Fachliteratur und unter dem Wort Framing die gesammelte Forschung dazu finden. Hätte ich das Buch oder das Thema politisches Deuten genannt, dann hätten Sie diese Chance nicht.
Sagt die Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling zum Framing in Was mit Medien?
Das Influencer-Magazin.
Nur zwei klassische soziale Netzwerke hatten bisher über 1 Milliarde Nutzer. Das ist Facebook mit zuletzt 2,2 Milliarden aktiven Mitgliedern, also denen, die sich in den vergangenen 4 Wochen mindestens einmal eingeloggt haben. Und das ist YouTube mit 1,8 Milliarden. Und jetzt haben wir seit gestern Abend noch eins.
The big news is that we are now a global community of 1 billion monthly actives on Instagram. It's incredible, and it's something Mike and I never thought would happen, but here we are 8 years later, and it truly wouldn't have happened without all of you. Thank you so much.
Das ist Kevin Systrom zusammen mit Mark Krieger, Gründer von Instagram. Er hat in San Francisco bekannt gegeben, dass die Milliardengrenze geknackt ist.
Und das hat er nicht nur in San Francisco bekannt gegeben. Die Veranstaltung, die wurde per Livestream auch nach London übertragen, wo Instagram zeitgleich eine Party für Influencer geschmissen hat. Und wo Influencer eine Party schmeißen, da ist Dennis natürlich, zumindest als Zaungast, sag ich mal, auch dabei. Du warst gestern Abend in London, du Influencer-Boy, du.
Ja, wobei, also Influencer... Zaungast ist schon ganz geil.
Trifft's ganz gut, glaube ich.
Trifft's ganz gut. Ja, das ist so an der Brick Lane in London im City Summer House, eine Summer Party. Das war alles so schön Instagrammable gestaltet. Weißt du, an den Wänden überall so übergroße Logos und Schriftzüge. Da, wo sich halt Instagrammer gern und Influencer gern fotografieren. Wobei jetzt so Influencer als Begriff, also das ist vielleicht nicht mehr der alleinige Ausdruck jetzt auch für Instagram. Es heißt nämlich jetzt wie bei YouTube auch Creators.
Oh.
Und tatsächlich hat man gestern, ich bin dann so über diese Party gelaufen und hörte so ein paar Leute sprechen und die haben dann gesagt, guck mal, da vorne ist noch so ein YouTuber.
Wollen die denn da?
Und da hinten auch wieder ein YouTuber und so weiter. Es waren tatsächlich viele der Gäste eigentlich bekannte YouTube-Größen, YouTube-Creators. Und das hatte einen Grund, weil Kevin Systrom gleichzeitig gestern nicht nur diese Zahl bekannt gegeben hat, das hat er in diesem Satz gesagt, den wir jetzt gerade gehört haben, aber das war es damit auch schon. Er hat einen neuen Videodienst vorgestellt für Instagram, IGTV heißt der.
IGTV. Wofür steht das und wie genau soll das funktionieren?
Also IGTV ist Instagram TV.
Natürlich. Hätte man drauf kommen können.
Kann man drauf kommen? So als Influencer oder Zaungast höchstens. Ja. Also der soll Teil von Instagram werden. Für Android und iOS sind aber auch schon eigenständige Apps verfügbar. Und diese Instagram Creators, also sozusagen die Influencer 2.0, die sollen für diesen Dienst eigene Inhalte erstellen können. Also Videos, vertikale Videos jetzt natürlich mit bis zu 1 Stunde Länge. Auch normale Instagram-Nutzer sollen das können, ihren eigenen IGTV-Kanal starten können, dann nur mit bis zu 10 Minuten langen Videos. Aber man merkt, da kommen jetzt Videos eben ins Spiel, sehr viel längere als bisher. Das waren bisher bei Instagram ja maximal 60 Sekunden, in den Stories nur 15. Und das ist jetzt schon eine ganz andere Hausnummer.
Sollen denn da jetzt nur, ich sag mal, klassische Influencer oder Creators auftauchen? Oder geht Instagram da jetzt auch noch bewusst drüber hinaus?
Nee, deswegen sprechen wir hier auch darüber. Neben Einzelkämpfern soll der neue Dienst auch Unternehmen und eben auch Medienhäusern offen stehen. Und das wird spannend, weil ja gerade Fernsehsender auch Inhalte haben, die sich nicht zwingend in diese 60 Sekunden bisher reinpressen ließen, sondern ganz anderen Wumms haben. Das ist jetzt so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also man kann da rein, sich anmelden, machen. Das wird aber noch entwickelt. Also es gibt zum Start zum Beispiel auch noch gar keine Werbung. Es gibt jetzt so die ersten Creators, die mit eigenen Ideen an den Start gehen sollen, aber da auch noch keine Verträge über mögliche Werbeausschüttungen, so wie bei YouTube ja der Fall ist. Aber diesen Weg soll am Ende auch IGTV gehen, das sagt Kevin Systrom. Und viele YouTuber und Creators, mit denen man jetzt so gesprochen hat, gestern in London und in San Francisco war das wohl auch der Fall, die sagen, das muss auch kommen. Also ohne, dass da irgendwie Werbung geschaltet wird und wir dann irgendwie daran mitverdienen können, ist das für uns nicht so interessant.
Wie schätzt du diesen Schritt jetzt ein? Warum fährt Instagram diese Strategie?
Das ist im Grunde ein Angriff auf YouTube. Also da wird so ein bisschen dieses Prinzip YouTube, das wir da schon kennen, fortgesetzt. Also Shows, Videoblogs, How-Tos. Und das ist ganz spannend, weil das eben YouTube so ein bisschen die Zeit des Bewegtbildkonsums klaut und dort wegzieht. Da ist ganz spannend, was Kevin Systrom gestern Abend zur Strategie, zu den Gedanken dahinter gesagt hat, nämlich das hier.
Whatever we do, it has to be mobile first. This is on your phone, so it should be built with your phone in mind. Next, it has to be simple. We have a saying at Instagram, which is to do one thing and one thing really well. Finally, quality. In a world of overwhelming choice, you want the best videos, not just all videos.
Also, ein Blick auf Qualität, einfach zu bedienen und konsequent für Smartphone gedacht und nicht wie YouTube mit dieser Altlast der Desktop-Version im Rücken. Und das ist wirklich spannend, weil wenn das funktioniert, was Instagram da vorhat, dann dürfte es in Zukunft einen sehr viel schärferen Konkurrenzkampf um Bewegtbild im Netz geben. Da muss sich YouTube dann warm anziehen. Ich hoffe nur, dass es ein bisschen besser funktioniert als die Veranstaltung gestern Abend. Die Vorstellung in London zumindest war nämlich sehr peinlich. Die startete erstmal mit einer Stunde Verspätung. Das lag noch an San Francisco, was ihr dann so den Hashtag Latergram einhandelte. Und in London ist dann der Livestream aus San Francisco immer wieder abgebrochen, so ein paar Sekunden nach dem Start. Dann gab es so einen Moderator da vor Ort, der musste dann diese Peinlichkeit so ein bisschen einholen. Irgendwann haben sie es dann ganz sein gelassen, überhaupt nicht mehr übertragen. Und der hat dann gesagt, wenn du irgendwas live machst, funktioniert es halt nicht immer. Und hat versucht, diese Situation irgendwie zu retten. Hat dann das, was da in San Francisco in so 20 Minuten vorgestellt wurde, in 5 Minuten selbst zusammengefasst. Und dann hat halt eine DJ aufgelegt und dann war Party. Die ganzen Influencer hat es nicht gestört. Auf der Pressetribüne war ein bisschen Grummeligkeit, würde ich sagen.
Instagram hat den Videodienst IGTV gestartet, steht für Achtung Instagram TV, habe ich lernen können, der aber auch für Medien bald ein Thema werden dürfte, denn er wird in den kommenden Wochen in der Instagram-App ausgerollt und es gibt ihn auch jetzt schon als eigenständige App. Ihr hört übrigens live.
Hast du Angst oder warum sagst du nichts?
Weil du aufgeschrieben hast, du sagst zuerst was.
So.
So läuft das hier. Nichts spontan.
Warte, ich lese ab.
Sprechen auf Kommando.
Ich lese ab. Dennis Doppelpunkt, Deutschlandfunk Nova, was mit Medien, das Quizmagazin.
Was mit Köpfen, das Medienquiz.
Fein, oder?
Ja, ist super.
So, spielen wir ein bisschen. Lass mich anfangen.
Ja.
Weil ich möchte nicht, dass du mir die Frage vielleicht auch stellst. Deswegen will ich zuerst die Frage stellen. Wir haben am Anfang schon über das Aus von Viva gesprochen. Mhm. Ich möchte von dir wissen, du weißt es bestimmt, wie lange wird es denn, wenn Viva am 31.12.2018 das letzte Mal gesendet haben wird, Viva dann gegeben haben?
25 Jahre und 31 Tage.
Das ist mir, ehrlich gesagt, nicht genau genug. Nein, den Punkt gebe ich dir natürlich, genau.
Ja, was war der, jetzt die Frage, die ich eben in der zweiten Meinung versprochen habe. Was war der erste Song oder die erste Band? Song kriegst du einen Extrapunkt, wenn du den auch noch weißt.
Boah, ich weiß das nicht. Vor 25 Jahren?
Ja, 90er.
Viva.
Das 90er. War die Zeit kurz vor Lauschgift.
Boah, ich bin so schlecht, ich weiß es nicht.
Die Fantas.
Ah, ich wusste es doch. Ich habe nämlich letztens eine Doku über Viva gesehen. Aber ich habe mich jetzt nicht getraut.
Die fanden das mit zu geil für diese Welt.
Das passt ja irgendwie immer noch, ne?
Ja, ja.
Lass uns doch nochmal darüber sprechen, was wir vor ein paar Wochen, Monaten mal hier auch als Thema hatten. Nämlich das Thema, sollte es möglich sein, dass es demnächst kein UKW-Radio mehr gibt? Da gab es einen Streit, wirtschaftlich trug sich das ganze Betreiben nicht mehr, dann wollte keiner diese Sendenetzbetreiber sein, keiner wollte die Antennen haben, ich weiß nicht was. Jetzt hat es da ja auch eine Schlichtung gegeben und geschlichtet hat das Ganze Friedrich Bohl. Dann denkt man hier so, Medien, Friedrich Bohl, noch nie gehört. Mhm. Weißt du, wer dieser Mann ist und was er in seinem früheren Leben, als er mal bedeutsam war, getan hat?
Reicht dieses frühere Leben bedeutsam?
Nein.
Würde ich dann den Punkt kriegen?
Nein,
der war Kanzleramtsminister, oder?
Das ist richtig.
War das nicht so?
Das ist richtig, ja.
Das reicht auch für einen Punkt.
Das reicht für einen Punkt. Den gebe ich dir. Findest du gnädig, glaube ich, ne?
Und was macht er heute?
Ja, der hat es geschlichtet.
Ach so.
Ich glaube, der ist Rentner. Pensionär, sagt man, glaube ich. Und Privatier.
Das schlichtet man. Oh, Privatier, toll. Das möchte ich auch mal. Du, hier, einer, der auch Privatier sein könnte, Thomas D. von den Fantas, wo wir gerade bei denen waren. Welche Fernsehsendung moderiert der im ersten deutschen Fernsehen?
Aktuell oder demnächst?
Aktuell.
Oh.
Und auch schon, ich glaube, seit Jahren.
Echt?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich fände geil, wenn es mit dem eine Revival von einer Hitparade geben würde. Aber ich weiß es nicht. Muss man das wissen? Ja, muss man wissen, ne?
Also, ich stelle...
Für Kinder was, ne?
Nee, ich stelle tatsächlich oft fest, dass Leute, denen man davon erzählt, sagen, was?
Ja, genau. So einer bin ich auch. Was? Sag's mir gleich mal.
Wissen vor 8.
Ach.
Ja.
Was? Habe ich nicht gewusst.
Ja.
Ist ja auch jetzt Wissen nach 8, also von daher kein Problem. Also, ich habe noch eine Frage für dich.
Ja.
Und zwar... Wir haben ja auch schon viel bei Was in Medien hier immer wieder über Hasskommentare, Hate Speech und so gesprochen. Jetzt hat ein Magazin in Deutschland gesagt, das nehmen wir mal zum Anlass und machen daraus einen Sommerhit. Weil immer wenn WM ist, macht man Sommerhits und die haben einen Sommerhit komponiert und veröffentlicht auf Hasskommentare aus dem Netz. Wer kann das gewesen sein?
Ehrlich?
Ja.
Die Welt?
Ah, die hätten es ernst gemeint. Ich gebe den Tipp, es hat jemand gemacht, der es nicht wirklich ganz ernst meint.
Weiß nicht, Titanic? Weiß ich nicht.
Ja, du musst schon festlegen.
Wenn du das jetzt so sagst, dann ist es Titanic.
Ja, ich bin, glaube ich, schlechter Günther ja auch. Ja,
du pokerst.
Okay, ich pokere stimmen. Du hast 3 Punkte.
Okay, letzte Frage. Es ist Tatort-Sommerpause, aber ein Tatort läuft in der Sommerpause als Fernseh-Erstausstrahlung mitten während der Fußball-WM. Welcher? Kommissar oder Stadt? Ist mir egal.
Hamburg.
Ja! Till Schweiger, dieser Kinofilm,
der gefloppt war. Der hat so einen ziemlich schlechten Sendeplatz gekriegt.
Guck mal, 3:1
für mich.
Ich finde
den bestimmt nicht so gut.
Aber da hast du dich noch ein bisschen rausgerettet.
Da habe ich letztes Mal, hat sich meine Prisma-Lektüre gleich wieder ausgezahlt. Fassen wir zusammen, 3:1. Das ist blöd gelaufen, denke ich, ne?
Aber nicht für mich.
Deutschlandfunk Nova.
Ha! Wenn wir übrigens die Sendung ist übrigens nicht blöd gelaufen.
Das war toll. Wir wollen übrigens aber noch einmal darauf hinweisen, ihr könnt euch noch bewerben, mit uns das Cosmedia-Projekt zu den Tutzinger Radiotagen zu machen an der Akademie für politische Bildung im September. Wir begleiten die Konferenz mit einem tollen Cosmedia-Projekt, Daniel und ich, und suchen wieder Talente von morgen, die mitmachen möchten, auf wasmitmedien.de/tutzing.
Sag uns noch ganz schnell, wo muss man sich bewerben? Sagen wir nicht, hast du gerade gesagt.
Ja, was mit medien.de/tutzing.
Soll ich nochmal? Nein, sag's nicht nochmal. Ich würde einfach sagen, wir sagen tschüss, wünschen uns, dass wir nächste Woche wiederkommen. Das tun wir auch. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.